Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Heute im Büchermarkt stellen wir Briefe vor, die eine leidenschaftliche und schwierige Beziehung widerspiegeln. Nämlich die von Antoine de Saint-Exupéry und seiner Frau Consuelo. Da der Erfinder des kleinen Prinzen immer viel in der Luft und wenig zu Hause war, gibt es eine Menge an Briefen und die sind nun auf Deutsch erschienen. Mit den Aufzeichnungen des US-amerikanischen Künstlers Boris Lurie kehren wir ins Riga der 1940er und 1970er Jahre zurück. Doch erst einmal geht es um Lyrik. Als Amanda Gorman bei der Amtseinführung von Joe Biden im Januar 2021 The Hill We Climb vortrug, geriet das sogenannte Langgedicht in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Der bekannteste deutschsprachige Verfasser von Langgedichten ist heute wohl der Übersetzer Raul Schrott, der sich mit der Übertragung antiker Epen schulte, um Langgedichte zu verfassen. Aber auch Ulrike Dresner, die mit ihrem Roman Die Verwandelten für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, legte vor 2 Jahren mit Doggerland ein Langgedicht vor. Und auch auf der Messe im April wird die russische Autorin Maria Stepanova mit dem Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet. Und sie hat Winterpoem verfasst, ebenfalls ein Langgedicht. Eine hochkarätige Gesellschaft also, in die sich nun der 1975 geborene Berliner Björn Kulig wagt. Jan Drees hat Kuligs Langgedicht an einem Morgen im März gelesen.
Am Lagerfeuer haben die ersten Erzähler ihr Publikum einst versammelt und mit Blick in den Funkenflug den gebannten Zuhörern alles Kuriose berichtet. Ähnlich kollektiv erscheint nun Björn Kuligs Langgedicht über das erste Corona-Jahr und die damals auftauchenden, teilweise nicht weniger kurios wirkenden Erscheinungen. Er berichtet von bedürftig wirkenden Pandemie-Selfies, die damals die sozialen Netzwerke fluteten, von den zahlreichen Balkonkonzerten und von Zoom-Konferenzen, Homeschooling- und Netflix-Abenden, die unsere Datenströme anschwellen ließen. So überraschungsfrei das im ersten Moment klingen mag, vieles erscheint noch einmal neu. Ein Ich zeigt sich verwundert, weil das seltsame Wort Reproduktionszahl in einem seiner Verse auftaucht. Noch einmal wird die Stimmung der Lockdown-Zeit präsent, dieser Ennui der Erstarrung des Ab- und Ausgeschlossenseins.
Alles Gute kam, wie alles Schlechte kam. Plötzlich liebten alle, wirklich alle die Menschheit. Uns fehlten die Flugreisen. Kreuzfahrten, Plünderungen. Wir lernten, die Hände richtig zu waschen. Wir schnitten uns die Haare selbst. Wir übten den Fuß, den Ellenbogengruß. Wir lernten deutlich sprechen. Wir aßen 3-mal am Tag gemeinsam. Der Gipfel des Mount Everest war geschlossen. Der Wunsch der Kinder, endlich mal wieder alleine zu Hause sein.
Das erzählende Ich wird durch glückliche Fügung von Corona verschont und hat deshalb ausreichend Muße, den Stillstand achtsam festzuhalten mit seiner Kamera und zahlreichen behutsam gewählten Sätzen, die selbst wie die Beschreibung einzelner Fotografien sind. Das Ich ist dem kollektiv bedrohten Wir gegenübergestellt. Es verfolgt die Zählung der Toten und Infizierten, registriert aber auch die Blumen, die langsam auf dem geschlossenen Friedhof verblühen. Die ersten Lockdown-Wochen erscheinen als Stillleben, während der Papst geradezu dramatisch ein wundertätiges Pestkreuz besucht.
Das Pestkreuz wurde in den Vatikan getragen. Den verlassenen Petersplatz vor sich segnete der Papst im Beisein des Kreuzes die Menschheit.
Gegliedert ist die Erzählung in 3 Teilen. Auf die erste Beruhigung, die das hier vorgestellte Ich erfüllt, folgt sommers eine Euphorie, die schließlich in eine psychische Krise führt. Anfangs macht das Ich in meditativer Gestimmtheit Inventur. Es betrachtet sein Mobiliar und hält noch den kleinsten Kontakt zu seinem Mitmenschen fest wie ein seltenes Gut. Heimlich ist die Umarmung eines Freundes, bei der beide die Luft anhalten. Erst mit dem Sommer wird das Leben lockerer, leichter.
An einem Morgen im Juni passierten wir am Brenner die Grenze. Wir fuhren in das weiche Licht, sahen hinab auf das Wasser, auf den von Gletschern geschliffenen Graben. In dem der See, er war die ganze Welt, in strenger Schönheit lag.
Nach dem Lockdown wird das neu gewonnene Leben mit allen Sinnen erfasst. Auch erscheinen die Verse avancierter, bis der Herbst mit seinen steigenden Infektionszahlen die mürb und müde gewordenen Menschen peu à peu in einen psychischen Ausnahmezustand versetzt.
Ich war aufgeworfen, nach allen Seiten offen. Die Fläche meiner Traurigkeit war absolut ein Ort, an dem ich das altrosa Schlagen meines Herzens faustgroß hörte.
Anspielungsreich, in diesen Anspielungen nie aufdringlich, ist Björn Kuliks Bestandsaufnahme, in der sogar die blühenden Forsythien mehr sind als leuchtende Frühlingsboten. Im Kontext der Pandemie wirken die Ölbaumgewächse wie Hinweise auf Steven Soderberghs Pandemiefilm Contagion, denn dort werden Forsythien als mögliches Heilmittel gegen eine andere, noch tödlichere Krankheit diskutiert. Resigniert erscheint hingegen das Ende von Kuliks Psychogramm. Sein Ich stellt 12 Monate nach dem ersten Lockdown fest:
Die Todgeweihten grüßten uns, tickten die Gletscher. Aus der Feuerschale der Funkenflug. Nachricht an die Sterne. Wir sind nicht friedlich. Was seid ihr?
So endet an einem Morgen im März pessimistisch, mit der Feuerschale, dem Funkenflug, noch einmal das Lagerfeuer anrufend, vor dem sich die Leserinnen und Leser dieses falbschönen Bandes versammelt haben. An 2 Stellen wird gesagt, dass gewiss niemand die Corona-Romane lesen will, die nach der Katastrophe unweigerlich entstehen. Tatsächlich reicht die kurze, wehmütig abgeschrittene Strecke, um noch einmal an das zu erinnern, was uns im ersten Corona-Jahr buchstäblich den Atem geraubt hat. In Kuliks Langgedicht ist der Ausnahmezustand nicht nur Krise, sondern auch eine Chance für neue Formen der Solidarität. Doch zeigt an einem Morgen im März eindringlich, dass eben diese Chance von uns allen binnen kürzester Zeit schlichtweg vermasselt wurde.
Jan Drees war das über Björn Kulig an einem Morgen im März, Verlag Hansa Berlin, 80 Seiten, 22 Euro. Warum durfte man selbst überleben, während so viele andere sterben mussten? Eine Frage, die den Künstler und Shoah-Überlebenden Boris Luri ein Leben lang begleitet und die sich in seinen Werken abgebildet hat. In Riga heißen die eindrucksvollen Aufzeichnungen seiner Reise 1975, an den Ort, an dem seine Mutter, Schwester, Großmutter und Geliebte ermordet wurden. Eine Reise auch in die Vergangenheit, in der Luri selbst im Rigaer Ghetto Zwangsarbeit leisten musste. Oliver Pohlmann hat in Riga für uns gelesen.
Warum darf der eine überleben, während so viele andere sterben müssen? Die Absurdität des Zufalls gehörte von Anfang an zu den zentralen Motiven der Holocaust-Literatur. Dass der glückliche Ausgang für einen selbst untrennbar verbunden war mit dem Tod anderer, wurde zu einem Ursprung der sogenannten Überlebensschuld. So auch in den erst posthum veröffentlichten Erinnerungen von Boris Luri. 2008 starb der Künstler im Alter von 83 Jahren in seiner Wahlheimat New York. Als Jugendlicher überlebte er erst die Zeit im Rigaer Ghetto, dann als Zwangsarbeiter in verschiedenen Konzentrationslagern. Und das auch noch gemeinsam mit seinem Vater, ein in der Geschichte der Shoah wohl einzigartiger Fall, wie der Sohn später vermutete. Es überrascht daher nicht, dass Luri in seinen Erinnerungen immer wieder zu jenen Momenten zurückkehrt, als sein Tod praktisch schon feststand. Wie bei einer Selektion im Arbeitslager, die ihn von seinem Vater hätte trennen sollen.
Die SS und die Polizei aus Lenta beobachten die Selektion sehr aufmerksam. Mir schwirrt der Kopf. Ich folge keiner Vernunft mehr. Mein Vater winkt mir aus der Ferne mit zornigem Gesichtsausdruck. Er befiehlt mir, an seine Seite zu kommen. Ich beginne mit normaler Geschwindigkeit über den Appellplatz zu gehen, wie ein Schlafwandler. Jeden Augenblick rechne ich damit, angehalten zu werden, angerufen, auf den Kopf geschlagen, zur Bestrafung weggezerrt, vielleicht gleich ermordet. Niemand hält mich an. Niemand ruft. Und bald stehe ich neben meinem Vater, auf der guten Seite. Es wird nicht noch einmal abgezählt und keiner der Gefangenen, die mich den Platz haben queren sehen, sagt ein Wort.
Zu diesem Zeitpunkt war der Rest seiner Familie bereits tot. Die Nazis hatten sie im Dezember 1941 im nahen Wald von Rumbula erschossen, zusammen mit über 25.000 lettischen und über 1.000 Berliner Juden. Es war Luris Mutter gewesen, die kurz zuvor entschieden hatte, dass Vater und Sohn nicht der von den Nazis angekündigten Evakuierung folgen, sondern im Arbeitslager bleiben sollten. Mehr als 3 Jahrzehnte später reiste Boris Luri als 51-Jähriger ins damals sowjetische Lettland, um erstmals seit seiner Befreiung zu den Stätten seines Martyriums zurückzukehren, aber auch um endlich jenen Ort zu sehen, an dem seine Mutter, Schwester, Großmutter und Geliebte ermordet worden waren. In Riga, wie Luris mosaikartige Aufzeichnungen betitelt sind, erzählt daher im ständigen Wechsel zwei Geschichten. Zum einen die Kindheit und Jugend des Künstlers unter sich ändernden politischen Vorzeichen. Schon vor den Nazis, als Lettland zur Sowjetunion gehörte, lebte die Familie in ständiger Angst, der Vater, ein Geschäftsmann, könnte nach Sibirien deportiert werden. Und zum anderen notiert Boris Luri die Geschichte seiner Reise im Jahr 1975 im Zeichen von Erinnerung und Identitätssuche. Die gestaltet sich zunächst schwierig. Wo einst ein jüdischer Friedhof war, ist jetzt ein friedlicher Park. Im einstigen Ghetto wohnen inzwischen russische Arbeiterfamilien. Nur wenig erinnert im sowjetischen Riga noch an den Holocaust. Dass auf einem Mahnmal nur allgemein von den Opfern des Faschismus die Rede ist, versetzt den Überlebenden in hilflosen Zorn. Umso mehr beginnen die Bilder der Erinnerung die Wahrnehmung zu überlagern. In Luris Aufzeichnungen wechseln die Zeitebenen, anfangs noch säuberlich durch Leerzeilen oder Sternchen getrennt, bald schon innerhalb eines Absatzes. Völlig außer sich gerät der, Zitat, Tourist, als er endlich vor den Massengräbern in Rumbula steht. Ein verrückter Hang zur technischen Analyse überkommt ihn, wie Luri notiert. Er beginnt die Gräber zu vermessen, macht Fotos, grübelt über den genauen Ablauf. Die Massenerschießung wurde zur Keimzelle von Luris bildender Kunst. Im New York der 60er und 70er provozierte er mit seinen Collagen, etwa von einer lasziven Schönheit vor dem Hintergrund von Leichenbergen. In seinen Aufzeichnungen spricht Luri, weil die Opfer sich zuvor entkleiden mussten, sarkastisch vom größten Striptease aller Zeiten oder kürt seine ermordete Schwester zur Miss Rumbula.
Kann ein Überlebender immer noch ein wahrer Freund von jemandem in den Gruben sein? Oder muss die Schuld des Überlebens oder einfach die Zufälligkeit ohne Überlebensschuld automatisch diese Freundschaft beenden?
Man muss dem Wallstein Verlag dankbar dafür sein, dass nach Luris verstörendem Roman »Haus von Anita« nun auch sein ebenso großes wie schonungsloses Erinnerungsbuch »In Riga« auf Deutsch zu lesen ist. Merkwürdig nur, dass der Name der Herausgeberin, es ist die deutsch-russische Künstlerin Julia Kissiner, einzig in der Vorbemerkung des Übersetzers erwähnt wird. So ist leider auch ihr instruktives Vorwort nur im amerikanischen Original zu finden.
Oliver Pfohlmann zu »In Riga« von Boris Luri. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Vorwort von Joachim Kalka. Wallstein Verlag, 224 Seiten, 23 Euro. Das Erscheinen der Briefe von Antoine de Saint-Exupéry und seiner Frau Consuelo war 2021 in Frankreich eine Sensation. Die Briefe spiegeln eine leidenschaftliche und schwierige Beziehung. Und sie machen deutlich, dass Saint-Exupérys »Der kleine Prinz« im Kern seine Geschichte und die von Consuelo erzählt. Ich habe mit dem Übersetzer der Briefe, dem Professor an der Sorbonne, Jürgen Ritte, über diese Briefe gesprochen und ihn zuerst gefragt, in welchem Zeitraum der Briefwechsel stattfand.
Der streckt sich vom Kennenlernen in Buenos Aires, das war 1930, bis zum Tode Saint-Exupérys 1944, als er in seiner Lightning bei einem Aufklärungsflug über Frankreich ins Meer gestürzt ist, abgeschossen oder aus Unfähigkeit, das wissen wir nicht.
Jetzt sind diese Briefe zum ersten Mal in dieser Gesamtheit auf Deutsch erschienen. Sie haben sie gemeinsam mit Ihrer Frau übersetzt. Wo waren denn diese Briefe bislang?
Die lagen in den Archiven, Privatarchiven der Rechtsnachfolger von Consuelo de Saint-Exupéry und sie liegen zum Teil auch bei Gallimard. Also alle die Rechtsinhaber, auch moralischen Rechtsinhaber, sind involviert und haben sich bereit erklärt, diese Edition an die Öffentlichkeit zu geben.
Was für ein Bild gewinnen wir denn aus diesen Briefen von den beiden Eheleuten?
Es ist ein interessanter Briefwechsel, weil er unter Ausschluss des Dritten stattfindet. Normalerweise, wenn Autoren Briefe schreiben, schielen sie auch immer schon auf die Nachwelt. Wer könnte das lesen? Und hier geben sie sich vollkommen unbefangen, was sie natürlich auch in all ihren Schwächen zeigt. Vor allen Dingen Saint-Exupéry, der doch sehr traditionelle Vorstellung von dem hat, was seine Ehefrau zu leisten habe, wenn er von seinen anstrengenden Unternehmen als Flieger für die Aeroposta in Argentinien nach Hause kommt oder wenn er von seinen Trans-Sahara-Flügen nach Hause kommt. Und jedes Mal, wenn die beiden getrennt sind, über lange Zeiten, das kam häufig vor, sie waren fast immer getrennt, muss man sagen, sind die Briefe auf Anhieb Liebesschwüre und sobald sie sich auch nur in die Nähe geraten oder zusammenleben für einen ganz kurzen Zeitpunkt, ist es ein permanenter Ehestreit. Es sind Szenen einer Ehe, wo es wirklich nur darum geht, ich war um 1 Uhr zu Hause, du warst nicht um 1 Uhr zu Hause, ich war um 1 Uhr 10 zu Hause, da warst du immer noch nicht zu Hause. Also so etwas erlebt man auch. Das ist ganz interessant. Wir bekommen das mit, das ist das, was die spezifische Beziehung zwischen diesem Paar angeht. Consuelo, darf man nicht vergessen, ist auch eine Künstlerin, die auch davon spricht, von ihren Gemälden. Dahinter erscheint aber auch, und da wird es dann zeithistorisch hochinteressant, der ganze Kontext des französischen Exils ab 1940, als die Nazis in Frankreich einmarschieren und Saint-Exupéry mit Consuelo in New York lebt, wie so viele andere französische Emigranten. Und man bekommt einiges mit aus diesem Emigrantenkreis.
Jetzt haben Sie die Briefe von Antoine de Saint-Exupéry übersetzt und Ihre Frau, die von Consuelo. Sie beschreiben gerade, dass diese Ehe durchaus auch keine ganz einfache Ehe war. Der Macho und Jammerlappen Antoine beklagt sich und auf der anderen Seite ist diese Frau, die auch ein bisschen kapriziös und exzentrisch ist. Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf Ihre Ehe? Also unterhält man sich dann darüber oder?
Ja, natürlich unterhält man sich darüber, aber für uns geht es etwas zivil dazu. Wir leben auch in anderen Kontexten. Ich muss allerdings auch zugeben, dass natürlich der Anfang, der Start war, dass man sich diese Briefe so aufteilt. Es ist natürlich in der Wirklichkeit kaum machbar, denn man muss alle Briefe kennen, natürlich, um vernünftig übersetzen zu können. Man kann sie nicht getrennt voneinander übersetzen. Die Briefe gehen aufeinander ein, spielen auch Dinge an, nehmen einzelne Fäden auf, die der andere gerade angesponnen hat und so. So wird es am Ende dann doch eigentlich eine gemeinsame Übersetzung.
Sie bemerken in einem kleinen Nachwort zu dieser Übersetzung, dass Sie eine Art Verbesserung ohne Verfälschung vorgenommen haben, eine Art kosmetische Behandlung. Was heißt das?
Ja, das heißt, Consuelo konnte zwar Französisch, aber sie konnte es nicht sehr gut schreiben. Und das sieht man an den einzelnen Faksimiles, an einigen Faksimiles, die der Ausgabe beigegeben sind. Das ist ja eine sehr schöne, bebilderte Ausgabe. Da sieht man, dass sie sehr viele Fehler macht im Französischen und auch nicht immer in der Grammatik sehr stark ist. Der französische Herausgeber ist hingegangen im Interesse besserer Lesbarkeit und hat das alles schon etwas korrigiert und insofern schon auf Norm Französisch gebracht. Die Rechtschreibfehler sind alle draußen. Und wir mussten hingehen, dass wir Grammatikfehler, die der französische Herausgeber gelassen hat, natürlich nicht übersetzt haben. Wie soll man ein französischer Grammatikfehler ist nicht gleich ein deutscher Grammatikfehler, weil die französische Grammatik ganz andere Regeln hat, was die Beziehung zwischen Verb und Adjektiv und so weiter angeht. Insofern wollten wir nicht künstliche Fehler einbauen, die sie gar nicht gemacht hat, und das jetzt auch nicht nachäffen. Das heißt, das ist etwas, was natürlich dann sozusagen ein zweiter Eingriff in diese Briefe ist. Was wir allerdings nicht gemacht haben, wir haben die manchmal etwas schrägen Bilder, die etwas wilden Metaphern, die Consuelo benutzt, alle belassen. Das zeigt etwas von ihrem Temperament und gibt ein Bild von ihren unmittelbaren Reaktionen.
Die Liebesgeschichte zwischen Consuelo und Antoine materialisiert sich in der Geschichte des kleinen Prinzen. Und die Entstehung des kleinen Prinzen, ist die in diesem Briefwechsel nachzuvollziehen?
Ja, da sprechen Sie den dritten wichtigen Aspekt an, den wir in diesem Briefwechsel finden. Sehr früh spricht Antoine de Saint-Exupéry als kleiner Prinz von sich selbst. Und dann kommen kleine Zeichnungen, wo man die ersten Entwürfe sieht. Dann kommen kleine Episoden, kleine Gleichnisse, die er schreibt. Also der kleine Prinz wächst mit dem Briefwechsel. En filigran, würde man in Französisch sagen. Also als kleines Wasserzeichen hinter diesen Zeilen entdeckt man ihn überall. Und eines Tages ist er da. Das ist jetzt das Tragische auch an der Figur Saint-Exupéry. Eines Tages ist der kleine Prinz da. Die Bücher liegen vor. Er ist ja in New York erschienen. Erstmals auf Französisch und auch auf Englisch. Und Consuelo schreibt ihm, alle sind begeistert von dem kleinen Prinzen. Was für ein großartiges Buch. Und er bittet darum, dass man ihm welche nach Nordafrika schickt. Er ist in dem Zeitpunkt schon wieder stationiert in Nordafrika und nimmt als 44-jähriger Flieger noch einmal am Krieg teil. Und er wird diese Belegexemplare, diese Bücher, niemals erhalten.
Das war Jürgen Ritte. Er hat den Briefwechsel übersetzt. Das war der Büchermarkt und ich verabschiede mich. Carsten Huck.